Die Woche der Wahrheit. Der Podcast zur Obesity Week 2022. Präsentiert von Novo Nordisk. Erfahren Sie die wichtigsten Wahrheiten zum Übergewicht von Experten, deren Meinung Gewicht hat.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Podcast Die Woche der Wahrheit, dem Podcast zur Obesity Week 2022 in San Diego. In unserer Teaser-Folge haben wir Ihnen schon unsere Experten vorgestellt und Ihnen einen Überblick über diesen Podcast verschafft. In dieser ersten Folge möchten wir mit Herrn Professor Aberle und Herrn Professor Maihöfer vor allem Mythen aus dem Weg räumen und, wie der Titel des Podcasts vermuten lässt, über die Wahrheit zu Adipositas informieren. Hallo erstmal allerseits. Bevor wir anfangen zu diskutieren, noch eine Art Disclaimer. Uns ist bewusst, dass Körpergewicht im Allgemeinen ein sehr sensibles Thema ist, das in unserer Gesellschaft leider immer noch viel zu viel mit Stigmatisierung einhergeht. Zum Beispiel können Begrifflichkeiten wie zu dünn, zu dick und normalgewichtig, aber auch das Verbinden von bestimmten negativen Attributen mit hohem Körpergewicht dazu beitragen, dass diese Stigmatisierung aufrechterhalten wird. Daraus kann dann Mobbing und Diskriminierung folgen, was letztendlich dann zu ernsthaften psychischen Erkrankungen führen kann. Und da das ein gesellschaftliches Problem ist, das uns alle etwas angeht, wollten wir an dieser Stelle kurz alle Zuhörenden dafür sensibilisieren und dazu auffordern, ja, sowohl die eigenen internalisierten Vorurteile zu überprüfen, als auch sich im Alltag gegen diese Stigmatisierung einzusetzen. Fangen wir jetzt aber erstmal ganz von vorne an. Was bedeutet das denn überhaupt, Adipositas?
Also Adipositas ist relativ klar definiert. Wir richten uns da in der Regel nach den Definitionskriterien der Weltgesundheitsorganisation und Adipositas beginnt bei einem BMI von über 30. Wobei man sagen muss, dieser BMI-Cut-Off ist tatsächlich ja eine numerische Bezeichnung. Wenn man jetzt Adipositas biologisch bezeichnet, dann ist es ein übermäßiger Anteil von Fettgewebe. Aber letztendlich sprechen wir in der klinischen Praxis davon, wenn der BMI von über 30 überschritten wird. So, und das ist natürlich etwas, was nach wie vor in den Leitlinien, auch in den kommenden Leitlinien so stehen wird. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich daran auch immer wieder Kritik. Herr Professor Maihöfer guckt mich schon so kritisch an. Du wirst da sicherlich was zu sagen wollen.
Ja, absolut. Ich meine, wenn Sie sich einfach mal jemanden vorstellen, der sehr muskulös ist und dann vielleicht allein dadurch, Muskeln wiegen ja auch, ein BMI hat, der vielleicht knapp über 30 liegt, dafür aber einen sehr niedrigen Körperfettanteil hat, bedeutet das natürlich nicht, dass dieser Mensch adipös ist. Also wir brauchen da, denke ich, schon auch nochmal irgendwie so den klinischen Blick dazu und die etwas genauere Definition der Vermehrung von Fettgewebe, die über das Normalmaß hinausgehen und krankhafte Folgen mit sich bringt, das ist, glaube ich, eine sehr sinnvolle Definition und man hat halt schlicht und ergreifend der Einfachheit halber den BMI als Maß und Surrogat genommen, um das zu beurteilen. Und in den höheren BMI-Klassen ist sicherlich der BMI ein sehr gutes Maß, um dann auch eine Risikostratifizierung durchzuführen. Aber gerade in den Grenzbereichen, in den niedrigeren Bereichen, müssen wir halt einfach noch mal etwas genauer hingucken.
Und was bedeutet das genauer hingucken? Also welche entscheidenden Kriterien sind da dann noch wichtig bei der Diagnose?
Letztendlich können wir da viel aus dem Fettverteilungsmuster auch mit ableiten. Wir wissen, dass unterschiedliche Fettkompartimente mehr oder weniger stoffwechselschädlich sind. Und da ist insbesondere das Organfett, das viszerale Fett, ein Kompartiment, was mit eher ungünstigen Folgen vergesellschaftet ist im Vergleich zum subkutanen Fettgewebe. Und da kennt man ja landläufig dann so die unterschiedlichen Verteilungstypen, also der Apfeltyp beispielsweise oder der Birnentyp, die dann letztendlich nichts anderes machen, als nochmal das Verteilungsmuster etwas plastischer darzustellen. Und in der täglichen Praxis ist hier sicherlich der Taillenumfang ein ganz guter Parameter, der einem einen Anhalt geben kann, wie sehr das viszerale Fett insbesondere, also das Organfett, vermehrt ist. Und das ist tatsächlich dann auch ein prognostischer Faktor für entsprechende Komorbiditäten, also Begleiterkrankungen.
Mhm.
Und wenn man das so hört, vielleicht noch als Ergänzung, dann fragt man sich natürlich, warum man das jetzt nicht in der Praxis nutzt und warum man nicht sagt, wir gucken uns den Fettverteilungstyp an und entscheiden dann, welchen Patienten wir behandeln oder nicht. Und das liegt einfach daran, dass nach der Sicht der meisten Experten eigentlich weltweit es bisher zu wenig Interventionsdaten gibt. Also es gibt kaum Studien, die sagen, Patienten nach ihrem Fettverteilungsmuster behandeln. Was man natürlich machen könnte, man kann sich anschauen mit MRT-Aufnahmen, wie viel viszerales Fett, wie viel intrahepatisches Fett liegt vor und dann kann man das differenzieren. Aber dazu gibt es kaum Daten und wissenschaftliche Empfehlungen müssen sich natürlich immer an wissenschaftlichen Daten orientieren und da ist der BMI nach wie vor der führende biometrische Parameter.
Vielleicht in dem Kontext noch eine Sache, die mir in der täglichen Praxis sehr häufig gerade vor dem Hintergrund dieser Diskussion begegnet, ist diese Geschichte mit den Körperfettwagen. Also diese Wagen, wo man sich draufstellt und dann sind da irgendwie so bunte oder silberne Punkte und man stellt sich drauf und dann sagt die Waage, wie viel Prozent Fettgewebe man hat, wie sinnvoll oder wie wenig sinnvoll das Ganze ist. Und da denke ich, kann man sowas ganz gut als Verlaufsparameter nehmen. Also die Zahl, die dann angezeigt wird, ist jetzt vielleicht wissenschaftlich nicht immer ganz korrekt, weil es da viele Fehlergrößen gibt. Aber wenn man immer unter den gleichen Bedingungen so eine Waage tatsächlich benutzt, dann hat man durchaus eine Methode und ein Mittel zur Hand, wie man Verläufe und dann natürlich auch die Erfolgsgeschichte in der entsprechenden Therapie monitorieren kann.
Mhm. Dann sind wir jetzt erstmal alle auf dem gleichen Stand, was denn der Begriff Adipositas überhaupt bedeutet und was es da auch für Schwierigkeiten gibt mit der Definition. Jetzt wollen wir uns mal den zahlreichen Mythen um Adipositas widmen, die ja auch hier auf dem Kongress ein Thema sind. Wenn man sich zurückerinnert, dann weiß man ja auch noch, dass schon vor Zeiten des Internets, dass man da bestimmt mit mehr als 10 verschiedenen Abnehmtipps auf einer einzigen Zeitschrift quasi bombardiert wurde im Kiosk, was heutzutage ja auch immer noch so ist. Nur heutzutage hat das Ganze noch eine ganz andere Dimension, nämlich durch das Internet, allen voran durch Social Media. Welche sind denn die gängigen Mythen rund um das Thema Adipositas, denen Sie in Ihrem Alltag begegnen, sei es durch Patienten, durch Social Media oder auch die gute alte Zeitschrift im Kiosk?
Also, wenn ich mal anfangen darf, ich würde vielleicht einfach zwei Aspekte einmal aufgreifen. Der erste Aspekt ist, dass Adipositas eine Erkrankung ist, die man einfach durch Disziplin und Willensstärke behandeln kann. Also die Erkenntnis darüber, dass Adipositas natürlich eine biologische Grundlage hat, die wir inzwischen gut verstehen, die ist nicht so weit verbreitet oder verbreitet sich vielleicht immer mehr, aber es gibt noch sehr, sehr viele Menschen, die einfach glauben, dass das eine reine Frage der Disziplin ist. Und wir haben ja viel gelernt in den letzten Jahren über die biologischen Mechanismen, die dazu führen, dass Menschen übergewichtig werden. Und wenn sie es einmal sind, warum sie dann so schwer haben, Gewicht abzunehmen. Also das ist sozusagen sicherlich ein Missverständnis der Adipositas, das einem nahezu täglich begegnet. Und hier auf dem Kongress und im Symposium, Sie haben es ja gerade angesprochen, ging es zum Beispiel auch darum, dass es sozusagen die Auffassung verbreitet ist, dass der BMI gar nichts zu tun hat mit Folgeerkrankungen. Also es ist eigentlich völlig egal ist. Es ist dann mehr oder weniger Zufall, ob man einen hohen BMI hat und Folgeerkrankungen. Und das ist natürlich auch wissenschaftlich überhaupt nicht haltbar. Es gibt ja eine gut definierte, in vielen, vielen riesigen Studien, lineare Zusammenhänge zwischen BMI und der Wahrscheinlichkeit von Hypertonus, von Diabetes, vielen anderen Dingen. Also das ist natürlich auf Bevölkerungsebene, auf Studienebene ganz klar miteinander gekoppelt. Für den einzelnen Patienten kann das dann mal anders sein. Natürlich gibt es Menschen mit einem BMI von 38, die keine jetzt so direkt erkennbaren Folgeerkrankungen haben, aber die meisten werden irgendwas entwickeln. Und was Ernährung angeht, da würde ich mal an meinen Kollegen übergeben.
Auch bei der Ernährung gibt es natürlich viele Mythen, die vielleicht wissenschaftlich nicht ganz haltbar sind. Und ein ganz wesentlicher Punkt ist hier, dass viel nicht immer viel hilft. Und wenig auch nicht immer dann der bessere Weg ist. Also es geht tatsächlich in der Ernährungsform jetzt gar nicht unbedingt nur darum, Kalorien zu reduzieren, um einen Gewichtseffekt zu erreichen, sondern es geht natürlich schon darum, dass man insgesamt eine ausgewogene Ernährung zu sich nimmt. die natürlich dann schon auch irgendwo in der richtigen Kalorienrelation zu dem, was man an Mensch vor sich hat. Aber es heißt jetzt nicht automatisch, dass eine Crush-Diät irgendwie etwas Gesundes ist, bloß weil man damit über einen sehr kurzen Zeitraum viel Gewicht verlieren kann. Also es geht um Nachhaltigkeit und es geht darum, dass man mit einer möglichst ausgewogenen Ernährung das Zielgewicht dann auch erreichen kann. Und das ist ein weit verbreiteter Mythos, wo es eben um oftmals Extremdiäten geht, die sicherlich nicht zielführend sind. Ganz im Gegenteil, wir haben inzwischen gute wissenschaftliche Daten, dass dieses Weight Cycling, also diese Episoden von Gewichtsabnahme und Gewichtswiederzunahme, tatsächlich auch nachweislich negative metabolische Effekte nach sich ziehen.
Und wie sieht es zum Beispiel aus mit dem Intervallfasten? Das ist ja auch gerade ganz in, sage ich mal. Hilft das beim Abnehmen?
Also das kann sicherlich helfen und da gibt es ja, also Intervallfasten ist ein Überbegriff, der im Endeffekt getimtes Essen, also zeitliche Abfolge von Essen beschreibt. Und da gibt es Paradigmen, die sagen, dass man an bestimmten Tagen in der Woche Fastentage einlegt und an anderen Tagen dann regulär und ad libitum, also nach Belieben ist, dann gibt es, wenn man das Ganze in einen etwas kleineren Kontext zeitlich setzt, die Paradigmen, wo man so einen 24-Stunden-Ablauf als Grobkonzept hat und dann sagt man, isst beispielsweise nur in einem Zeitfenster von 8 Stunden, in 16 Stunden isst man dann nichts. Und da gibt es die unterschiedlichsten Spielarten. Wir kriegen zunehmend wissenschaftliche Daten, die zeigen, dass man durchaus auch Erfolge mit dem Intervallfasten erreichen kann und insbesondere mit diesen Einschränkungen der Essenszeiten erreichen können. Aber wir sollten hier sicherlich dann auch langfristige Daten noch abwarten, um zu sehen, inwieweit sich das Ganze dann auch tatsächlich im Stoffwechsel positiv niederschlägt.
Und fallen Ihnen noch andere Mythen ein, zum Beispiel in Bezug auf Sport? Da gibt es ja auch ganz, ganz viele verschiedene Tipps.
Sport ist natürlich jetzt die Domäne meines Kollegen hier.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, ein durchaus weit verbreiteter Mythos ist, dass vermehrt Sport zur Gewichtsreduktion führt. Und das ist etwas, was man jetzt wissenschaftlich eigentlich nicht mehr halten kann. Es ist völlig klar, dass Sport gesund ist, dass Sport viele positive Effekte, gerade auf die kardiovaskuläre Erkrankungsrate hat, auf vieles anderes. Aber um Gewicht abzunehmen, ist Sport nicht effektiv genug, sondern Gewicht nimmt man dadurch ab, dass man die Energiebilanz verändert und weniger Kalorien zuführt. Der Sport ist wichtig zum Muskelerhalt, auch bei Patienten, die schnell Gewicht abnehmen. Aber Sport alleine zur Gewichtsreduktion, das reicht nicht. Das wird der eine oder andere, der vielleicht ein Fitnessstudio betreibt, vielleicht anders sehen. Aber wissenschaftlich ist das so, dass man mit Sport alleine Schwierigkeiten haben wird, dauerhaft Gewicht abzunehmen.
Und welche Mythen erschweren denn Ihren Klinikalltag besonders? Also bei welchen Fehlinformationen sehen Sie das größte Risiko für das Patientenwohl?
Ich denke, es ist sicherlich schwierig, wenn man sich die ein oder andere Werbeanzeige anschaut, die in den Medien kursiert, wo die Vorurteile und die Mythen, die wir eben diskutiert haben, ganz gezielt genutzt werden, um dann bestimmte Programme oder bestimmte Methoden des Abnehmens an die Patientinnen und Patienten zu verkaufen. Und die Diäten, die in sehr kurzer Zeit einen sehr großen Effekt haben, aber einfach vom Grundprinzip her nicht auf Dauer aufrechtzuerhalten sind, das sind, denke ich, durchaus Dinge, die auch gefährlich sein können für die Patientinnen und Patienten. Und sowas bereitet einem Sorgen.
Bevor wir dann von den Mythen zu den Fakten kommen, erstmal die Frage, sollte man denn überhaupt abnehmen? Also was bringt das überhaupt in Bezug auf die Lebenserwartung oder Qualität? Haben Sie da Zahlen parat?
Ja, also das kommt natürlich darauf an, wie hoch das Gewicht bzw. der BMI ist. Das ist ja völlig klar. Und wenn man jetzt Gewicht abnimmt, dann kann man das sozusagen aus zwei unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Wenn ich sagen, wenn mein Gewicht zu hoch ist, vielleicht mein BMI ist zu hoch, dann kann ich Gewicht abnehmen präventiv, um zu verhindern, dass ich überhaupt jemals einen Diabetes bekomme oder einen Bluthochdruck. Da reichen meist so 5% Gewichtsreduktion aus, um dort einiges zu erreichen. Das ist ganz gut untersucht, vor allem im Bereich auf den Prädiabetes. Wenn man Prädiabetes hat, also zwischen normaler Blutzuckerstoffwechsellage und Diabetes, dann bringen 5% Gewichtsreduktion enorm viel an metabolischer Verbesserung. Wenn man jetzt vielleicht ein erhöhtes Körpergewicht hat und hat schon einen Typ-2-Diabetes oder einen schwer zu behandelnden Bluthochdruck, dann ist der Bedarf an Gewichtsreduktion größer. Dann sind es meist so an die 10%, die man an Gewicht reduzieren muss, um dort nachhaltige Effekte auf diese Begleiterkrankungen zu haben. Und insofern ist das dann immer individuell verschieden. Und das muss von Patient zu Patient dann natürlich vereinbart werden mit dem entsprechenden.
Gut, dann interessiert uns, denke ich, jetzt alle, was hilft denn nun eigentlich wirklich langfristig und nachhaltig, um schlichtweg gesund abzunehmen und das Gewicht auch zu halten? Also für was gibt es Evidenz für eine Art von Diät oder Sport?
Letztendlich geht es darum, dass man nachhaltig die Lebensumstände so verändert, dass man eine Gewichtsreduktion auf der einen Seite gesund erreichen kann und auf der anderen Seite, dass man das Gewicht dann auch halten kann. Gewicht abzunehmen ist gar nicht so schwer, das Gewicht dann tatsächlich auch zu halten und diesen Erfolg aufrechtzuerhalten, das ist deutlich komplexer und deutlich schwieriger. Und das geht tatsächlich nur, wenn die Veränderungen in der Lebensführung so sind, dass der Patient oder die Patientin dann auch langfristig Spaß daran hat. Das heißt, es geht nicht darum, irgendwelche staubtrockenen Diäten zu machen und zu propagieren, die man dann vielleicht mal für ein halbes Jahr oder auch für ein Jahr durchhalten kann, die danach dann aber wieder aufgegeben werden und dann kommen alte Verhaltensmuster. Sondern es geht tatsächlich darum, dass man langfristig eine Veränderung erreicht, die auf der einen Seite Spaß macht und auf der anderen Seite aber dann eben auch den gesundheitlichen Aspekt Gewichtsabnahme, Gewichtsaufrechterhaltung dann gewährleistet. Und ich denke, das ist mal so der Ausgangspunkt, von dem aus man starten muss. Und wie immer, wenn es um Verhaltensmodifikation geht, braucht man einfach eine gewisse Zeit, bis man sich daran gewöhnt hat und bis man neue Dinge in den Alltag so integriert hat, dass man es dann auch völlig automatisch einfach so weitermacht. Und so ist es natürlich auch bei Veränderungen und insbesondere bei Veränderungen von Essverhalten ganz besonders. Mhm.
Es gibt, wenn man das noch ergänzen darf, eine ganz gute Registerdatenbank in den USA, kennst du auch, die Weight Loss Registry Maintenance Database. Also das sind im Prinzip nur Menschen, die mindestens 5 oder 10% Gewicht abgenommen haben und das mittelfristig gehalten, 2 Jahre, 5 Jahre. Und wenn man sich jetzt anschaut, was diese Patienten auszeichnet, welche Charakteristika, dann sind das vor allem eine dauerhafte Reduktion der Nahrungszufuhr. Das ist schon eine ganze Menge, die Patienten wirklich täglich und zwar langfristig weniger zu sich nehmen. Das ist eine nachhaltig erhöhte körperliche Aktivität und zwar ungefähr so viel, wie sie an Energie oder an Energieumsatz verlieren durch die Gewichtsreduktion. Das ist auch eine gewisse, wie man immer so sagt, interne Kontrolle, also eine gewisse Disziplin, die dafür notwendig ist. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie man dem Patienten helfen kann jetzt als Therapeut, dann sind es vor allem die regelmäßigen Kontakte mit dem Patienten. Also die Patienten, die regelmäßig zu ihrem Behandler gehen, die haben häufig einen langfristigen Erfolg in der Gewichtsreduktion. Und je höher frequent die Kontakte sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man längerfristig Gewicht reduziert. Und das ist ja auch ein Gedanke, der dann möglicherweise zu einem DMP führt, über das wir vielleicht auch noch sprechen. Die regelmäßige Betreuung von Patienten ist da wirklich ein ganz entscheidender Aspekt.
Ja, ist also nicht nur die Ernährungsumstellung und die Umstellung in der körperlichen Betätigung, sondern auch diese Begleitung und diesen, so ein verhaltenstherapeutischer Ansatz, ne? Gut, gibt es denn irgendwelche neuen vielversprechenden Ansätze oder Hilfsmittel, die früher vielleicht noch nicht in der Kioskzeitschrift verfügbar waren?
Ja, wir erleben natürlich im Moment eine Zeit, in der es viele Änderungen oder Neuigkeiten gibt, insbesondere im Bereich der medikamentösen Therapie, wo das Spektrum in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten ja doch deutlich eingeschränkter ist als das, was wir jetzt im Moment sehen. Und vor allem das, was wir in der gar nicht allzu weit entfernten Zukunft sehen. Es sind viele verschiedene Substanzen im Moment in der klinischen Prüfung, die sehr vielversprechende Ergebnisse bereits geliefert haben und wo wir dann auf die Zulassung durch die Behörden warten und dann auch den Einsatz in der täglichen Praxis warten. Das heißt, da gibt es tatsächlich viel, was es früher nicht gab und was sehr erfolgsversprechend für viele Patienten sein kann als zusätzliches Hilfsmittel, um eben die Dinge umzusetzen, die wir eben diskutiert haben. Und dann ist es so, dass wir natürlich auch in einem gewissen Wandel unserer Welt in Bezug auf die Digitalisierung sind. Auch da gibt es ja viele Neuigkeiten. Es gibt diese digitalen Gesundheitsanwendungen, die DIGAs, die hier sicherlich für viele Patienten auch hilfreich sein können, um eben kontinuierlich eine Unterstützung zu geben in der Umsetzung all der Veränderungen im täglichen Leben und die natürlich nicht den persönlichen Kontakt zum Behandler ersetzen, aber der Behandler kann halt einfach nicht 24 Stunden rund um die Uhr für den Patienten, für die Patientin Ansprechpartner sein und da sind das sicherlich ganz, ganz gute Neuigkeiten und ganz gute Veränderungen, die wir hier erleben.
Ist ja dann auch so eine Art von verhaltenstherapeutischer Maßnahme, ne? Gut, in Deutschland sieht die Situation laut Robert-Koch-Institut so aus, dass circa 2/3 der Männer und die Hälfte der Frauen übergewichtig sind. Übergewichtig hatten wir noch nicht definiert, das ist ja ein BMI über 25. Ungefähr 1/4 der Bevölkerung gilt mit einem BMI von über 30 als adipös. Das hat ja alles dann den Anschein, dass die Versorgungssituation in Deutschland nicht gerade die allerbeste ist. Diese Strategien und auch die neuen Ansätze, die Sie bereits erwähnt haben, findet man die denn in der deutschen Versorgungslandschaft wieder? Und wie ist das überhaupt? Also welche Kosten für welche Maßnahmen werden von der Krankenkasse momentan übernommen? Beziehungsweise vereinfacht gesagt, wie ist der Status quo in Deutschland bei der Behandlung von Adipositas?
Ja, die Versorgung ist nicht optimal. Ich glaube, das kann man so sagen. Aber wir haben natürlich auch eine Umfeldsituation in Deutschland, die es jetzt auch nicht leichter macht, Gewicht dauerhaft abzunehmen mit hochkalorischen Nahrungsmitteln und vielem anderen, was dann eine gewisse Rolle spielt. Aber wenn man jetzt einfach mal die medizinische Versorgung betrachtet, dann muss man sagen, dass es, das kann man relativ kurz zusammenfassen, es gibt nahezu nichts, was man sagen zur Lasten der gesetzlichen Krankenversicherungen einfach so verordnen kann. Die einfache Ernährungsberatung ist eine Kannmaßnahme, die man bei der Krankenversicherung beantragen muss. Also dem sind Hürden vorgeschaltet. Die medikamentöse Therapie ist zurzeit zumindest noch ausgeschlossen von der Erstattungsfähigkeit gemäß SGB V, Paragraph 34. Und auch der Zugang zu chirurgischen Maßnahmen ist erschwert durch entsprechende Beantragung. Das heißt, hier haben wir eine ziemliche Diskrepanz zwischen einem hohen Anteil von Menschen mit Erkrankungen, ein riesig hoher Anteil, ein substanzieller Anteil der Bevölkerung, gesellschaftlich relevant, und einer medizinischen Versorgung, die das in keinster Weise aufgreift. Und hier brauchen wir natürlich Veränderungen. Und das hat schon auch gesundheitspolitisch hier und da Gehör gefunden und es bewegt sich schon einiges. Aber wenn man das jetzt mal runterbricht zum aktuellen Zeitpunkt auf die klinische Praxis, dann steht uns relativ wenig zur Verfügung. Das Einzige, was wir jetzt verordnen können, sind digitale Gesundheitsanwendungen in begrenztem Umfang. Aber die alleine werden natürlich das Problem nicht lösen.
Was müsste denn getan werden, um diese Hürden abzubauen? Also wie können Patienten besser an diese evidenzbasierten Behandlungsmöglichkeiten kommen?
Also letztendlich brauchen wir strukturierte Versorgungssituationen, die es uns ermöglichen, auch das komplette leitliniengerechte Spektrum der Adipositas-Therapie abzubilden. Und ich denke, wir sind im Moment in einer Zeit, wo da ein gewisser Umbruch und auch ein gewisses politisches Umdenken stattfindet. Das ist jetzt noch gar nicht allzu lange her, dass die Adipositas überhaupt erst als chronische Erkrankung offiziell anerkannt wurde. Und kurz darauf kam jetzt im vergangenen Jahr dann der Aufruf über die Bildung eines DMPs, also so eines Disease Management Programms nachzudenken, beziehungsweise auch konkret dieses auszuarbeiten. Das ist dann ein strukturierter Prozess, wo verschiedene Kommissionen zunächst einmal die aktuelle Evidenz evaluieren, das heißt gucken, wie ist die wissenschaftliche Verlässlichkeit für all die möglichen Maßnahmen der Adipositas-Therapie in diesem Fall. Und dann wird ein Programm aufgelegt und das wird dann mit den verschiedenen Teilhabern im Gesundheitssystem abgesprochen, wie man also flächendeckend unter welchen Bedingungen so eine Versorgungsstruktur aufbauen kann. Mhm. Und Sie hatten ja eben schon die Zahlen angesprochen, wie viele Menschen in Deutschland tatsächlich von Adipositas betroffen sind. Da reden wir immerhin über ein Viertel der Bevölkerung unseres Landes. Und da kann man sich vorstellen, dass natürlich die Etablierung so eines Programms auf der einen Seite Zeit, auf der anderen Seite aber auch viel Verhandlung und viel Mühe kostet. Und das ist ein aktiver Prozess, der im Moment durchlaufen wird und wo wir alle natürlich hoffen, dass wir in der mittelfristigen Zukunft dann auch diese Strukturen etablieren können. Das heißt, dass wir tatsächlich den Menschen, die adipös sind und die ein Risiko oder sehr hohes Risiko für entsprechende Begleiterkrankungen haben, dass wir denen Möglichkeiten anbieten können, um aus dem kompletten Spektrum der Therapie auch schöpfen zu können.
Das sollte im besten Fall ich denke mal, da würdest du zustimmen, mit einer Veränderung der Verhältnismäßigkeiten und einer Verhältnisprävention sagen einhergehen. Das heißt, dass wir ein Umfeld schaffen in Deutschland, was es zum Hinblick auf die Adipositas, was im Hinblick auf die Adipositas vorteilhaft ist. Und da gibt es ja ganz verschiedene Bestrebungen, auch der Fachgesellschaften, auch der Deutschen Adipositas-Gesellschaft, bei der man übrigens auch Mitglied werden kann, das nur mal nebenbei an dieser Stelle. Also Fachgesellschaften, die sich sehr dafür einsetzen, dass zum Beispiel der Kaloriengehalt in zuckerhaltigen Getränken reduziert wird, dass man nicht mehr 10 Gramm Zucker pro 100 Milliliter in Getränken hat, sondern vielleicht nur noch 5 Gramm, wie das in England schon umgesetzt ist. Oder dass man sagen, an kindergerichtete Werbung für ungesunde Nahrungsmittel nicht direkt vor Schulen platziert oder nicht direkt ausstrahlt, wenn das Schuljahr wieder losgeht. All das sind so Dinge, die gesundheitspolitisch verändert werden müssen und das muss mit einer verbesserten Versorgung einhergehen und dann hat man tatsächlich vielleicht eine Chance, dass die Adipositas zu adressieren und vernünftig zu behandeln. Mhm.
Ja, nicht nur die Behandlungsmöglichkeiten sind ein großes Problem, sondern wie anfangs schon erwähnt, auch die Stigmatisierung bei Adipositas. Wie erleben denn die betroffenen Menschen diese Stigmatisierung und was können wir dagegen tun?
Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns vor Augen führen, dass ja keiner von uns zunächst von Vorurteilen frei ist. Und das ist, glaube ich, schon mal der erste Schritt, diese Einsicht zu haben und dann eben ganz bewusst daran zu arbeiten. Viele meiner Patientinnen und Patienten erzählen mir, dass sie bestimmte Tätigkeiten im Alltag nicht ausführen möchten, weil sie sich dann stigmatisiert fühlen. Und das muss noch gar nicht unbedingt der Besuch im Freibad sein. Das geht schon deutlich niederschwelliger los. Das kann am Arbeitsplatz im Endeffekt Stigmatisierung sein, das kann im Privatleben die Stigmatisierung sein und das geht auch sehr früh los. Das heißt, da sind insbesondere natürlich auch Kinder und Jugendliche in den Schulen, in den Weiterbildungseinrichtungen betroffen. Und ich glaube, das ist was, woran wir alle arbeiten können, jeder von uns. Und was wir auch müssen, denn die Stigmatisierung kann dann natürlich schon auch negative Folgen haben und zwar auch konkret gesundheitlich negative Folgen, insbesondere wenn es dann um die Entstehung von psychischen Erkrankungen geht, von denen wir einfach wissen, dass sie bei Menschen mit Adipositas häufiger vorkommen als in der nicht-adipösen Bevölkerung.
Das ist übrigens tatsächlich sehr gut untersucht, wie Professor Mayhöfer gerade gesagt hat. Stigmatisierung von Menschen mit Adipositas führt natürlich bei den Patienten zu einem gewissen Stressempfinden. Das ist so, das kann man auch gut messen. Und diese Aktivierung der Stressachse führt wieder dazu, dass der Nahrungsantrieb steigt und dass Menschen im Prinzip einfach sagen die Kalorienzufuhr erhöhen. Das ist alles in Studien sehr gut gezeigt und sich natürlich auch sozial zurückziehen. und damit weniger bewegen. Also das ist im Prinzip eine Spirale, die man nur dadurch durchbrechen kann, dass man dieses Problem der Stigmatisierung, also Menschen mit Adipositas anzusprechen im negativen Sinne oder mit bestimmten Attributen zu verbinden, dass man das einfach beendet. Und da braucht es Aufklärungs- und Awareness-Kampagnen, gerade auch im Hinblick auf die schon anfangs besprochene Tatsache, dass Adipositas ja eine Erkrankung ist, für die wir eine biologische Grundlage kennen.
Genau, das ist dann auch schon der Abschluss dieser Folge. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Maihöfer und Herr Professor Aberle, für Ihre wertvollen Beiträge. Heute haben wir gesprochen über Mythen und Fakten rund um Adipositas, über Stigmatisierung, über den Status quo und auch den Ausblick in die Zukunft, in die Behandlung von Adipositas in Deutschland. Vielen Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie eingeschaltet haben. In der nächsten Folge fragen wir uns, wie kommt es überhaupt zu Adipositas und welche Rolle spielt unter anderem unser Gehirn dabei? Außerdem beschäftigen wir uns mit Folgeerkrankungen. Da wir uns in dem Zusammenhang auch über verschreibungspflichtige Arzneimittel unterhalten werden, dürfen wir diese Podcast-Folgen aus rechtlichen Gründen leider nur medizinischen Fachkreisen zur Verfügung stellen. Falls Sie also zum medizinischen Fachpersonal gehören, können Sie sich ganz einfach bei der Novo-Akademie anmelden unter novoakademie.de. Für alle anderen, die sich noch mehr zu dem Thema informieren möchten, besuchen Sie gerne die Website meinwegzumwunschgewicht.de.
Das war die Woche der Wahrheit, der Podcast zur Obesity Week 2022, präsentiert von Novo Nordisk. Bleiben Sie wissenshungrig. Unsere nächste Podcast-Folge erscheint in Kürze. Appetit auf mehr? Unser komplettes multimediales Angebot zur Obesity Week finden Sie unter www.novoakademie.de.